Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Nicht auffallen und politisch trotzdem gut dastehen, so läuft's gerade für die AfD. Die muss nicht viel tun und erntet trotzdem relativ gute Ergebnisse bei Umfragen. Vor einem Jahr stand sie bundesweit bei rund 10%, jetzt ist sie im ARD-Deutschland-Trend gleich auf mit der regierenden SPD bei 18%. Die CDU weit vor Biden mit 29%. Das ist ein Ergebnis dieser Umfragen, das aufhorchen lässt, dass die AfD da so stark ist. Ein anderes ist, die Unzufriedenheit mit der Regierung insgesamt ist ziemlich groß. Sind das ganz normale Zahlen in krisenreichen Zeiten oder ist es doch noch ein bisschen was anderes? Das wollen wir einsortieren mit Marc Debus. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Mannheim. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Stucke.
Wie erklären Sie sich die große Unzufriedenheit in der Ampelregierung, mit der Ampelregierung, in der Ampelregierung, ja auch mit der Ampelregierung? Ist es die Kommunikation? Ist es das, was ich gerade im Versprecher sozusagen angesprochen habe, nämlich die Zerstrittenheit, die wir gesehen haben bei den Heizungsplänen zum Beispiel? Oder sind es die Inhalte, ein bisschen von allem? Wie erklären Sie sich das?
Im Endeffekt ist es wie bei allen sozialwissenschaftlichen Phänomenen, es ist durchaus ein bisschen was von allem. Also zum einen gibt es den generellen Trend, dass Regierungen in der Mitte der Legislaturperiode tendenziell unpopulärer werden, nicht besonders gut in Umfragen abschneiden und auch nicht besonders gut bei Wahlen abschneiden, also bei sogenannten Zwischenwahlen wie Landtagswahlen, Europawahlen oder Kommunalwahlen. Das ist ein Faktor, den man so generell beobachten kann. Und ein anderer sehr zentraler Aspekt ist die Zerstrittenheit. Was wir aus der empirischen Wahlforschung oder Politikwissenschaft insgesamt wissen, ist, dass wenn Parteien oder auch Regierungen zerstritten auftreten, dass ihnen in aller Regel eine geringere Problemlösungskompetenz zugewiesen wird seitens der Wählerinnen und Wähler. Und das heißt dann auch die Wahlabsicht oder die Chancen, dass man sich für diese Partei entscheidet oder die Parteien entscheidet, die gerade die Regierung bilden, geht zurück. Und wenn ich noch einen dritten Punkt anfügen darf, die Heterogenität in der Koalition ist natürlich groß, gerade in so Fragen wie Wirtschaft, Umwelt, Energie, Politik, wo FDP, Grüne oder auch SPD deutlich unterschiedliche Positionen eigentlich schon immer eingenommen haben und gleichzeitig diese Themen für FDP und Grüne besonders wichtig sind. Und dann ist es natürlich schwer, Kompromisse zu finden und diese auch an die eigenen Anhängerinnen und Anhänger zu verkaufen.
Den zweiten Punkt, den Sie gerade genannt haben, finde ich deshalb wahnsinnig interessant. Also dieses Zerstrittene, ja, wo man dann eben, wie Sie sagen, mangelnde Problemlösungskompetenz den Parteien zuschreibt. Wenn man das umdreht, dann müssten ja eigentlich alle Parteien, und die hören ja auch Aufmerksamkeit auf die Welt und gucken sich an, was da passiert, da müsste ja eigentlich die Strategie, die sie alle daraus ableiten, sein, okay, wir egal wie wir das sehen, wir verkaufen einfach nach außen, als wird es alles gut sein. Und das klingt ja fast ein bisschen so, wie Olaf Scholz auftritt. Nicht so richtig viel streiten, nicht so richtig viel Richtung angeben, aber der wird dafür auch kritisiert.
Es kommt natürlich immer darauf an, wie man das framet, wie man das nach außen verkauft. Aber wenn man sich das im internationalen Vergleich anschaut oder auch in Deutschland anschaut, in aller Regel ist die Strategie von Parteiführungen, von Parteivorsitzenden die, dass man versucht, nach außen hin eine kohärente und konsistente Linie zu vertreten. Natürlich ist es enorm schwer, alle Vertreterinnen und Vertretern verschiedener inhaltlicher Ausrichtungen innerhalb von Parteien, die es natürlich gibt. Parteien bestehen ja aus vielen innerparteilichen Gruppen, mal besser, mal weniger gut organisiert, auf Linie zu bringen. Also, dass sie quasi diese Botschaft teilen. Aber diese innerparteilichen Akteure haben auch Anreize, vielleicht abzuweichen. Und dementsprechend ist diese hohe Kohäsion einer Partei, die man gerne hätte, nie so realisierbar.
Von der, wenn man so will, großen Kritik an der Ampel profitiert gerade sehr die AfD, die in den Umfragen eben gleich aufliegt mit der SPD. Ist das schon sozusagen die Erklärung? Also liegt es an der Unzufriedenheit mit der Regierung, dass die AfD profitiert? Oder ist es noch etwas anderes? Der CDU-Generalsekretär zum Beispiel, der sagt natürlich auch, ja, die Ampel ist schuld, aber dann könnte man ja auch sagen, dann müsste die CDU Zuwachs haben.
Parteien wie die AfD profitieren massiv von einer großen Unzufriedenheit, allgemeinen Unzufriedenheit in der Wählerschaft. Das ist auch was man nicht nur in Deutschland sieht, sondern auch in Europa allgemein. Der Zuwachs oder der Zuspruch von zu Parteien, die links- oder rechtspopulistisch ausgerichtet sind, speist sich mitunter durch eine große allgemeine Unzufriedenheit mit der Demokratie allgemein oder mit dem politischen Institutionensystem im Besonderen. Das ist was, wovon die AfD momentan in den letzten Jahren ohnehin schon profitiert hat. Sie hat dazu profitiert von den Themen wie Migration und Immigration, die dann nochmal jetzt durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine massiv verstärkt wurden. All das spielt natürlich der AfD durchaus in die Hände. Und auch dieser Aspekt des Kriegs Russlands gegen die Ukraine hat natürlich was mit Energiepolitik und dementsprechend hohen Kosten zu tun. Und auch das kann die AfD indirekt für sich nutzen, ohne dass sie selbst groß aktiv wird. Sie gibt natürlich Statements in die Richtung ab, dass die AfD quasi die Politik der Außen- oder Verteidigungspolitik anders handeln würde. Aber im Endeffekt spiegelt das Ganze durchaus die Situation wider, dass viele unzufriedene Wählerinnen und Wähler zur AfD momentan neigen. Einmal aus allgemeiner Unzufriedenheit, aber auch aus konkreter Unzufriedenheit über die momentan hohen Kosten, hohen Preise oder auch Unzufriedenheit im Hinblick auf die Migrationspolitik.
Jetzt stehen einige Landtagswahlen an, in diesem Jahr noch Bayern und Hessen Anfang Oktober, im nächsten Jahr dann vielleicht mit Blick auf die AfD noch mal spannender Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Da könnte schon einiges passieren. Aus Sicht der anderen Parteien eine wirklich besorgniserregende Situation. Serap Güler zum Beispiel von der CDU hat gesagt, wir tragen alle die Verantwortung dafür, dass sich das rasch wieder ändert. Also diese Stärke der AfD gerade. Aber was könnten, müssten denn die anderen Parteien tun, um dem etwas entgegenzusetzen, um das zu ändern?
Im Endeffekt geht es dann darum, dass die jeweiligen Regierungsparteien, also momentan die Ampelkoalitionsparteien, sich einigen und Politikergebnisse vorlegen oder Verhandlungsergebnisse vorlegen, die eine konkrete politische Ausrichtung haben und die dann von den Wählerinnen und Wählern so wahrgenommen werden. Ein Teil wird dem zustimmen, ein anderer Teil dem nicht zustimmen und die Union muss dementsprechend als größte Oppositionspartei, im Endeffekt gilt das auch für die Linke als weitere Oppositionspartei, konkrete Alternativen vorlegen, die auch nach außen hin sichtbar werden. Momentan scheint der Fall zu sein, dass einmal die Regierung als zerstritten wahrgenommen wird und die Opposition als keine wirkliche Alternative wahrgenommen wird, die konkrete Alternativen eben in inhaltlicher Form präsentieren würde, was die AfD stärkt. Dementsprechend müsste dann in den nächsten Monaten entsprechend was kommen seitens der Regierung wie auch der Opposition. Allerdings muss man natürlich auch anfügen, momentan, das sind Umfragen, die noch nicht im Kontext von Wahlkämpfen stattgefunden haben. Wahlkämpfe machen natürlich einen deutlichen Unterschied. Ein übergroßer Teil der Wählerinnen und Wähler entscheidet sich in den letzten Wochen vor einer Wahl. Und dementsprechend können sich solche Zahlen, wie wir sie jetzt gesehen haben, natürlich auch relativ schnell wieder deutlich verändern.
Marc Debus sagt das, Politikwissenschaftler an der Universität Mannheim. Danke fürs Gespräch hier bei Deutschlandfunk Kultur.
Ja, sehr gerne.